Es gab aber auch lustigere Zeiten in Theresens Zimmer. Gleich bei seinem ersten Besuch hatte Karl dort ein Lehrbuch der kaufmännischen Korrespondenz liegen gesehen und auf seine Bitte geborgt erhalten. Es wurde gleichzeitig besprochen, dass Karl die im Buch enthaltenen Aufgaben machen und Theresen, die das Buch, soweit es für ihre kleinen Arbeiten nötig war, schon durchstudiert hatte, zur Durchsicht vorlegen solle. Nun lag Karl ganze Nächte lang, Watte in den Ohren, unten auf seinem Bett im Schlafsaal, der Abwechslung halber in allen möglichen Lagen, las im Buch und kritzelte die Aufgaben in ein Heftchen mit einer Füllfeder, die ihm die Oberköchin zur Belohnung dafür geschenkt hatte, dass er für sie ein großes Inventurverzeichnis sehr praktisch angelegt und rein ausgeführt hatte. Es gelang ihm, die meisten Störungen der anderen Jungen dadurch zum Guten zu wenden, dass er sich von ihnen immer kleine Ratschläge in der englischen Sprache geben ließ, bis sie dessen müde wurden und ihn in Ruhe ließen. Oft staunte er, wie die anderen mit ihrer gegenwärtigen Lage ganz ausgesöhnt waren, ihren provisorischen Charakter, ältere als 20-jährige Liftjungen wurden nicht geduldet, gar nicht fühlten, die Notwendigkeit einer Entscheidung über ihren künftigen Beruf nicht einsahen und trotz Karls Beispiel nichts anderes lasen als höchstens Detektivgeschichten, die in schmutzigen Fetzen von Bett zu Bett gereicht wurden. Bei den Zusammenkünften korrigierte nun Therese mit übergroßer Umständlichkeit. Es ergaben sich strittige Ansichten. Karl führte als Zeugen seinen großen New Yorker Professor an, aber der galt bei Therese ebenso wenig wie die grammatikalischen Meinungen der Liftjungen. Sie nahm ihm die Füllfeder aus der Hand und strich die Stelle, von deren Fehlerhaftigkeit sie überzeugt war, durch. Karl aber strich in solchen Zweifelfällen, trotzdem im Allgemeinen keine höhere Autorität als Therese die Sache zu Gesicht bekommen sollte, aus Genauigkeit die Striche Theresens wieder durch. Manchmal allerdings kam die Oberköchin und entschied dann immer zu Theresens Gunsten, was noch nicht beweisend war, denn Therese war ihre Sekretärin. Gleichzeitig aber brachte sie die allgemeine Versöhnung, denn es wurde Tee gekocht, Gebäck geholt und Karl musste von Europa erzählen. Allerdings mit vielen Unterbrechungen von Seiten der Oberköchin, die immer wieder fragte und staunte, wodurch sie Karl zu Bewusstsein brachte, wie viel es sich dort in verhältnismäßig kurzer Zeit von Grund aus geändert hatte und wie viel es wohl auch schon seit seiner Abwesenheit anders geworden war und immerfort anders wurde. Karl mochte einen Monat etwa in Ramses gewesen sein, als ihm eines Abends Rennell im Vorübergehen sagte, er sei vor dem Hotel von einem Mann mit Namen de la Marche angesprochen und nach Karl ausgefragt worden. Rennell habe nun keinen Grund gehabt, etwas zu verschweigen und habe der Wahrheit gemäß erzählt, dass Karl Liftjunge sei, jedoch Aussicht habe, infolge der Protektion der Oberköchin noch ganz andere Stellen zu bekommen. Karl merkte, wie vorsichtig Rennell von de la Marche behandelt worden war, der ihn sogar für diesen Abend zu einem gemeinsamen Nachtmahl eingeladen hatte. »Ich habe nichts mehr mit de la Marche zu tun«, sagte Karl. »Nimm du dich nur auch vor ihm in Acht.« »Ich«, sagte Rennell, streckte sich und eilte weg. Er war der zierlichste Junge im Hotel, und es ging unter den anderen Jungen, ohne dass man den Urheber wusste, das Gerücht herum, dass er von einer vornehmen Dame, die schon längere Zeit im Hotel wohnte, im Lift zumindest abgeküsst worden sei. Für den, der das Gerücht kannte, hatte es unbedingt einen großen Reiz, jene selbstbewusste Dame, in deren Äußeren nicht das Geringste die Möglichkeit eines solchen Benehmens ahnen ließ, mit ihren ruhigen, leichten Schritten, zarten Schleiern, streng geschnürter Taille, an sich vorübergehen zu sehen. Sie wohnte im ersten Stock und Rennells Lift war nicht der ihre, aber man konnte natürlich, wenn die anderen Lifts augenblicklich besetzt waren, solchen Gästen den Eintritt in einen anderen Lift nicht verwehren. So kam es, dass diese Dame hier und da in Karls und Rennells Lift fuhr und tatsächlich immer nur, wenn Rennell Dienst hatte. Es konnte Zufall sein, aber niemand glaubte daran. Und wenn der Lift mit den beiden abfuhr, gab es in der ganzen Reihe der Liftjungen eine mühsam unterdrückte Unruhe, die schon sogar zum Einschreiten eines Oberkellners geführt hatte. Sei es nun, dass die Dame, sei es, dass das Gerücht die Ursache war, jedenfalls hatte sich Rennell verändert. war noch bei weitem selbstbewusster geworden, überließ das Putzen gänzlich Karl, der schon auf die nächste Gelegenheit einer gründlichen Aussprache hierüber wartete, und war im Schlafsaal gar nicht mehr zu sehen. Kein anderer war so vollständig aus der Gemeinschaft der Liftjungen ausgetreten, denn im Allgemeinen hielten alle zumindest in Dienstfragen streng zusammen und hatten eine Organisation, die von der Hoteldirektion anerkannt war. Alles dieses ließ sich Karl durch den Kopf gehen, dachte auch an de la Marche und verrichtete im Übrigen seinen Dienst wie immer. Gegen Mitternacht hatte er eine kleine Abwechslung, denn Therese, die ihn öfters mit kleinen Geschenken überraschte, brachte ihm einen großen Apfel und eine Tafel Schokolade. Sie unterhielten sich ein wenig, durch die Unterbrechungen, welche die Fahrten mit dem Aufzug brachten, kaum gestört. Das Gespräch kam auch auf de la Marche, und Karl merkte, dass er sich eigentlich durch Therese hatte beeinflussen lassen, wenn er ihn seit einiger Zeit für einen gefährlichen Menschen hielt, denn so erschien er allerdings Therese nach Karls Erzählungen. Karl jedoch hielt ihn im Grunde nur für einen Lumpen, der durch das Unglück sich hatte verderben lassen und mit dem man schon auskommen konnte. Therese widersprach dem aber sehr lebhaft und forderte Karl in langen Reden das Versprechen ab, kein Wort mit de la Marche mehr zu reden. Statt dieses Versprechen zu geben, drängte sie Karl wiederholt schlafen zu gehen, da schon Mitternacht längst vorüber war, und als sie sich weigerte, drohte er seinen Posten zu verlassen und sie in ihr Zimmer zu führen. Als sie endlich bereit war wegzugehen, sagte er: »Warum machst du dir so unnötige Sorgen, Therese?« »Für den Fall, dass du dadurch besser schlafen solltest, verspreche ich dir gerne, dass ich mit de la Marche nur reden werde, wenn es sich nicht vermeiden lässt.« Dann kamen viele Fahrten, denn der Junge am Nebenlift wurde zu irgendeiner anderen Dienstleistung verwendet und Karl musste beide Lifts besorgen. Es gab Gäste, die von Unordnung sprachen, und ein Herr, der eine Dame begleitete, berührte Karl sogar leicht mit dem Spazierstock, um ihn zur Eile anzutreiben, eine Ermahnung, die recht unnötig war. Wenn doch wenigstens die Gäste, da sie sahen, dass bei dem einen Lift kein Junge stand, gleich zu Karls Lift getreten wären. Aber das taten sie nicht, sondern gingen zu dem Nebenlift und blieben dort, die Hand an der Klinke stehen, oder traten gar selbst in den Aufzug ein, was nach dem strengsten Paragraphen der Dienstordnung die Liftjungen um jeden Preis verhüten sollten. So gab es für Karl ein sehr ermüdendes Hin- und Herlaufen, ohne dass er aber dabei das Bewusstsein gehabt hätte, seine Pflicht genau zu erfüllen. Gegen 3 Uhr früh wollte überdies ein Packträger, ein alter Mann, mit dem er ein wenig befreundet war, irgendeine Hilfeleistung von ihm haben, aber die konnte er nun keinesfalls leisten, denn gerade standen Gäste vor seinen beiden Lifts. Und es gehörte Geistesgegenwart dazu, sich sofort mit großen Schritten für eine Gruppe zu entscheiden. Er war daher glücklich, als der andere Junge wieder antrat und rief ein paar Worte des Vorwurfs wegen seines langen Ausbleibens zu ihm hinüber, trotzdem er wahrscheinlich keine Schuld daran hatte. Nach 4 Uhr früh trat ein wenig Ruhe ein, aber Karl brauchte sie auch schon dringend. Er lehnte schwer am Geländer neben seinem Aufzug, aß langsam den Apfel, aus dem schon nach dem ersten Biss ein starker Duft strömte, und sah in einen Lichtschacht hinunter, der von großen Fenstern der Vorratskammern umgeben war, hinter denen hängende Massen von Bananen im Dunkel gerade noch schimmerten. Da klopfte ihm jemand auf die Schulter. Karl, der natürlich dachte, es wäre ein Gast, steckte den Apfel eiligst in die Tasche und eilte, kaum dass er den Mann ansah, zum Aufzug hin. »Guten Abend, Herr Rossmann«, sagte nun aber der Mann. »Ich bin es, Robinson.« »Sie haben sich aber verändert«, sagte Karl und schüttelte den Kopf. »Ja, es geht mir gut«, sagte Robinson und sah an seiner Kleidung hinunter, die vielleicht aus genug feinen Stücken bestand, aber so zusammengewürfelt war, dass sie geradezu schäbig aussah. Das Auffallendste war eine offenbar zum ersten Mal getragene weiße Weste mit 4 kleinen, schwarz eingefassten Täschchen, auf die Robinson auch durch Vorstrecken der Brust aufmerksam zu machen suchte. »Sie haben teure Kleider«, sagte Karl und dachte flüchtig an sein schönes, einfaches Kleid, in dem er sogar neben Rennell hätte bestehen können und das die zwei schlechten Freunde verkauft hatten. »Ja«, sagte Robinson, »ich kaufe mir fast jeden Tag irgendetwas. Wie gefällt Ihnen die Weste?« »Ganz gut«, sagte Karl. »Es sind aber keine wirklichen Taschen. Das ist nur so gemacht«, sagte Robinson und fasste Karl bei der Hand, damit sich dieser selbst davon überzeuge. Aber Karl wich zurück, denn aus Robinsons Mund kam ein unerträglicher Branntweingeruch. »Sie trinken wieder viel«, sagte Karl und stand schon wieder am Geländer. »Nein«, sagte Robinson, »nicht viel« und fügte im Widerspruch zu seiner früheren Zufriedenheit hinzu, »was hat der Mensch sonst auf der Welt?« Eine Fahrt unterbrach das Gespräch und kaum war Karl wieder unten, erfolgte ein telefonischer Anruf, laut dessen Karl den Hotelarzt holen sollte, da eine Dame im 7. Stockwerk einen Ohnmachtsanfall erlitten hatte. Während dieses Weges hoffte Karl im Geheimen, dass Robinson sich inzwischen entfernt haben werde, denn er wollte nicht mit ihm gesehen werden und in Gedanken an Theresens Warnung auch von de la Marche nichts hören. Aber Robinson wartete noch. In der steifen Haltung eines Vollgetrunkenen und gerade ging ein höherer Hotelbeamter im schwarzen Gehrock und Zylinderhut vorüber, ohne glücklicherweise Robinson, wie es schien, besonders zu beachten. »Wollen Sie, Rossmann, nicht einmal zu uns kommen? Wir haben es jetzt sehr fein«, sagte Robinson und sah Karl lockend an. »Laden Sie mich ein oder de la Marche?«, fragte Karl. »Ich und de la Marche, wir sind darin einig«, sagte Robinson. »Dann sage ich Ihnen und bitte Sie, de la Marche, das Gleiche auszurichten. Unser Abschied war, wenn das nicht schon an und für sich klar gewesen sein sollte, ein endgültiger. Sie beide haben mir mehr Leid getan als irgendjemand. Haben Sie sich vielleicht in den Kopf gesetzt, mich auch weiterhin nicht in Ruhe zu lassen?« »Wir sind doch Ihre Kameraden«, sagte Robinson, und widerliche Tränen der Trunkenheit stiegen ihm in die Augen. »De la Marche lässt Ihnen sagen, dass er Sie für alles Frühere entschädigen will. Wir wohnen jetzt mit Brunella zusammen, einer herrlichen Sängerin.« Und im Anschluss daran wollte er gerade ein Lied in hohen Tönen singen, wenn ihn nicht Karl noch rechtzeitig angezischt hätte. »Schweigen Sie aber augenblicklich! Wissen Sie denn nicht, wo Sie sind?« »Rossmann«, sagte Robinson nur rücksichtlich des Singens eingeschüchtert, »ich bin doch Ihr Kamerad, sagen Sie, was Sie wollen. Und nun haben Sie hier so eine schöne Position. Könnten Sie mir einiges Geld überlassen?« »Sie vertrinken es ja bloß wieder«, sagte Karl. »Da sehe ich sogar in Ihrer Tasche irgendeine Branntweinflasche, aus der Sie gewiss, während ich weg war, getrunken haben. Denn anfangs waren Sie ja noch ziemlich bei Sinnen.« »Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin«, sagte Robinson entschuldigend. »Ich will Sie ja nicht mehr bessern«, sagte Karl. »Aber das Geld«, sagte Robinson mit aufgerissenen Augen, »Sie haben wohl von de la Marche den Auftrag bekommen, Geld mitzubringen.« »Gut. Ich gebe Ihnen Geld. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie sofort von hier fortgehen und niemals mehr mich hier besuchen. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, schreiben Sie an mich. Karl Rossmann, Liftjunge, Hotel Occidental, genügt als Adresse. Aber hier dürfen Sie, das wiederhole ich, mich nicht mehr aufsuchen. Hier bin ich im Dienst und habe keine Zeit für Besuche. Wollen Sie also das Geld unter dieser Bedingung?« fragte Karl und griff in die Westentasche, denn er war entschlossen, das Trinkgeld der heutigen Nacht zu opfern. Robinson nickte bloß zu der Frage und atmete schwer. Karl deutete das unrichtig und fragte nochmals, »Ja oder nein?« Da winkte ihn Robinson zu sich heran und flüsterte unter Schlingbewegungen, die schon ganz deutlich waren, »Rossmann, mir ist sehr schlecht.« »Zum Teufel«, entfuhr es Karl, und mit beiden Händen schleppte er ihn zum Geländer. Und schon ergoss es sich aus Robinsons Mund in die Tiefe. Hilflos strich er in den Pausen, die ihm seine Übelkeit ließ, blindlings an Karl hin. »Sie sind wirklich ein guter Junge«, sagte er dann, »oder es hört schon auf, was aber noch lange nicht richtig war, oder die Hunde, was haben Sie mir dort für ein Zeug eingegossen?« Karl hielt es vor Unruhe und Ekel bei ihm nicht aus und begann auf und ab zu gehen. Hier im Winkel neben dem Aufzug war ja Robinson ein wenig versteckt, aber wie, wenn ihn doch jemand bemerkte? einer dieser nervösen, reichen Gäste, die nur darauf warten, dem herbeilaufenden Hotelbeamten eine Beschwerde mitzuteilen, für welche dieser dann wütend am ganzen Hause Rache nimmt, oder wenn einer dieser immerfort wechselnden Hoteldetektivs vorüberkäme, die niemand kennt außer die Direktion und die man in jedem Menschen vermutet, der prüfende Blicke vielleicht auch bloß aus Kurzsichtigkeit macht. Und unten brauchte nur jemand, bei dem die ganze Nacht nicht aussetzenden Restaurationsbetrieb in die Vorratskammern zu gehen, staunend die Scheußlichkeit im Lichtschacht zu bemerken und Karl telefonisch anzufragen, was denn um Himmels Willen da oben los sei. Konnte Karl dann Robinson verleugnen? Und wenn er es täte, würde sich nicht Robinson in seiner Dummheit und Verzweiflung statt aller Entschuldigung gerade nur auf Karl berufen? Und musste dann nicht Karl sofort entlassen werden? Da dann das Unerhörte geschehen war, dass ein Liftjunge der niedrigste und entbehrlichste Angestellte in der ungeheuren Stufenleiter der Dienerschaft dieses Hotels durch seinen Freund das Hotel hatte beschmutzen und die Gäste erschrecken oder gar vertreiben lassen? Konnte man einen Liftjungen weiter dulden, der solche Freunde hatte, von denen er sich überdies während seiner Dienststunden besuchen ließ? Sah es nicht ganz so aus, als ob ein solcher Liftjunge selbst ein Säufer oder gar etwas Ärgeres sei? Denn welche Vermutung war einleuchtender, als dass er seine Freunde aus den Vorräten des Hotels so lange überfütterte, bis sie an einer beliebigen Stelle dieses gleichen, peinlich reingehaltenen Hotels solche Dinge ausführten wie jetzt Robinson? Und warum sollte sich ein solcher Junge auf die Diebstähle von Lebensmitteln beschränken, da doch die Möglichkeiten zu stehlen bei der bekannten Nachlässigkeit der Gäste, den überall offenstehenden Schränken, den auf den Tischen herumliegenden Kostbarkeiten, den aufgerissenen Kassetten, den gedankenlos hingeworfenen Schlüsseln wirklich unzählige waren? Gerade sah Karl in der Ferne Gäste aus einem Kellerlokal heraufsteigen, in dem eben eine Varieté-Vorstellung beendet worden war. Karl stellte sich zu seinem Aufzug und wagte sich gar nicht nach Robinson umzudrehen, aus Furcht vor dem, was er zu sehen bekommen könnte. Es beruhigte ihn wenig, dass er keinen Laut, nicht einmal einen Seufzer von dort hörte. Er bediente zwar seine Gäste und fuhr mit ihnen auf und ab, aber seine Zerstreutheit konnte er doch nicht ganz verbergen, und bei jeder Abwärtsfahrt war er darauf gefasst, unten eine peinliche Überraschung vorzufinden. Endlich hatte er wieder Zeit, nach Robinson zu sehen, der in seinem Winkel ganz klein kauerte und das Gesicht gegen die Knie drückte. Seinen runden, harten Hut hatte er weit aus der Stirne geschoben. »Also jetzt gehen Sie schon«, sagte Karl leise und bestimmt. »Hier ist das Geld. Wenn Sie sich beeilen, kann ich Ihnen noch den kürzesten Weg zeigen.«
»Ich werde nicht weggehen können«, sagte Robinson und wischte sich mit einem winzigen Taschentuch die Stirn. »Ich werde hier sterben. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlecht mir ist. De La Marche nimmt mich überall in die feinen Lokale mit, aber ich vertrage dieses zimperliche Zeug nicht. Ich sage es De La Marche täglich.«
»Hier können Sie nun einmal nicht bleiben«, sagte Karl. »Bedenken Sie doch, wo Sie sind. Wenn man Sie hier findet, werden Sie bestraft. Und ich verliere meinen Posten. Wollen Sie das?«
»Ich kann nicht weggehen«, sagte Robinson. »Lieber springe ich da hinunter.« Und er zeigte zwischen den Geländerstangen in den Lichtschacht. »Wenn ich hier so sitze, so kann ich es noch ertragen, aber aufstehen kann ich nicht. Ich habe es ja schon versucht, wie Sie weg waren.«
»Dann hole ich also einen Wagen und Sie fahren ins Krankenhaus«, sagte Karl und schüttelte ein wenig Robinsons Beine, der jeden Augenblick in völlige Teilnahmslosigkeit zu verfallen drohte. Aber kaum hatte Robinson das Wort »Krankenhaus« gehört, das ihm schreckliche Vorstellungen zu erwecken schien, als er laut zu weinen anfing und die Hände um Gnade bittend nach Karl ausstreckte. »Still«, sagte Karl, schlug ihm mit einem Klaps die Hände nieder, lief zu dem Liftjungen, den er in der Nacht vertreten hatte, bat ihn für ein kleines Weilchen um die gleiche Gefälligkeit, eilte zu Robinson zurück, zog den noch immer Schluchzenden mit aller Kraft in die Höhe und flüsterte ihm zu: »Robinson, wenn Sie wollen, dass ich mich Ihrer annehme, dann strengen Sie sich aber an, jetzt eine ganz kleine Strecke Weges aufrecht zu gehen. Ich führe Sie nämlich in mein Bett, in dem Sie so lange bleiben können, bis Ihnen gut ist. Sie werden staunen, wie bald Sie sich erholen werden.
Aber jetzt benehmen Sie sich nur vernünftig, denn auf den Gängen sind überall Leute und auch mein Bett ist in einem allgemeinen Schlafsaal. Wenn man auf Sie auch nur ein wenig aufmerksam wird, kann ich nichts mehr für Sie tun. Und die Augen müssen Sie offen halten. Ich kann Sie da nicht wie einen Todkranken herumführen.
Ja, alles tun, was Sie für recht halten, sagte Robinson. Aber Sie allein werden mich nicht führen können. Könnten Sie nicht noch Rennell holen?
Rennell ist nicht hier, sagte Karl.
Ah ja, sagte Robinson. Rennell ist mit de la Marche beisammen. Die beiden haben mich ja um Sie geschickt. Ich verwechsle schon alles.
Karl benutzte diese und andere unverständliche Selbstgespräche Robinsons, um ihn vorwärts zu schieben, und kam mit ihm auch glücklich bis zu einer Ecke, von der aus ein etwas schwächer beleuchteter Gang zum Schlafsaal der Liftjungen führte. Gerade jagte in vollem Lauf ein Liftjunge auf sie zu und an ihnen vorüber. Im Übrigen hatten sie bis jetzt nur ungefährliche Begegnungen gehabt. Zwischen 4 und 5 Uhr war nämlich die stillste Zeit, und Karl hatte wohl gewusst, dass wenn ihm das Wegschaffen Robinsons jetzt nicht gelänge, in der Morgendämmerung und im beginnenden Tagesverkehr überhaupt nicht mehr daran zu denken wäre. Im Schlafsaal war am anderen Ende des Saales gerade eine große Rauferei oder sonstige Veranstaltung im Gange. Man hörte rhythmisches Händeklatschen, aufgeregtes Füßetrappeln und sportliche Zurufe. In der bei der Tür gelegenen Saalhälfte sah man in den Betten nur wenige unbeirrte Schläfer, die meisten lagen auf dem Rücken und starrten in die Luft, während hier und da einer bekleidet oder unbekleidet, wie er gerade war, aus dem Bett sprang, um nachzusehen, wie die Dinge am anderen Saalende standen. So brachte Karl Robinson, der sich an das Gehen inzwischen ein wenig gewöhnt hatte, ziemlich unbeachtet in Rennells Bett, da es der Tür sehr nahe lag und glücklicherweise nicht besetzt war, während in seinem eigenen Bett, wie er aus der Ferne sah, ein fremder Junge, den er gar nicht kannte, ruhig schlief. Kaum fühlte Robinson das Bett unter sich, als er sofort ein Bein baumelte noch aus dem Bett heraus, einschlief. Karl zog ihm die Decke weit über das Gesicht und glaubte sich für die nächste Zeit wenigstens keine Sorgen machen zu müssen, da Robinson gewiss nicht vor 6 Uhr früh erwachen würde, und bis dahin würde er wieder hier sein und dann schon vielleicht mit Rennell ein Mittel finden, um Robinson wegzubringen. Eine Inspektion des Schlafsaales durch irgendwelche höhere Organe gab es nur in außerordentlichen Fällen. Die Abschaffung der früher üblichen allgemeinen Inspektion hatten die Liftjungen schon vor Jahren durchgesetzt. Es war also auch von dieser Seite nichts zu fürchten.